Lesungstext steht heute in Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Wort des lebendigen Gottes.
Was für ein Gott? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, wir machen heute, weil dieser Titel mag es nicht implizieren, aber wir machen heute trotzdem weiter mit unserer Reihe über Gebet und sind jetzt im 2. Mose, Kapitel 32, die Verse 9 bis 14. Ich lese die später, wenn es in die Predigt hineinpasst. Erzähle euch ganz kurz die Vorgeschichte zu den Versen 9 bis 14. Mose ist auf dem Berg, um Gott zu treffen. Und Gott diktiert ihm dort oder schreibt selbst die beiden Tafeln mit den Gesetzen. Und unten wartet das Volk Israel und Mose kommt nicht zurück, zumindest zunächst nicht. Und Israel wartet und wartet und wartet. Wo bleibt dieser Mose? Warum kommt er nicht mit den göttlichen Weisungen? Wir brauchen sie. Und dann werden sie ungeduldig und dann nehmen sie es in die eigene Hand. Wörtlich genommen, sie bauen sich dieses berühmte goldene Kalb oder Stierkalb oder das gegossene Kalb, wie das auch immer heißt. Und da fragt man sich, wenn man jetzt nicht wirklich demütig ist, wie dumm kann man sein? Sie machen etwas, das sie als Gott anbeten, das aber niedriger ist als sie selbst. Das nur ein Objekt ist, ein Bild. Aber sie haben etwas Sichtbares, etwas Greifbares, etwas Fassbares, was sie anbeten können. Und Gott nennt das, was die Israeliten da getan haben, Fremdgehen. Sie sind fremdgegangen. Sie haben etwas anderes an die Stelle ihres Gottes gesetzt. Kommen wir mal ganz schnell zurück in unsere heutige Zeit, zu euch, zu uns. Da stelle ich zum ersten Mal diese Frage hier: Was ist das für ein Gott? Warum hört er mich nicht, magst du dich fragen. Warum bleibt er so lange weg? Warum bleibt er verborgen? Warum hört er meine Gebete nicht? Warum tut er nichts? Warum scheint er so passiv angesichts dessen, was in der Welt passiert? Was ist los mit diesem Gott? Warum sehen wir ihn nicht und hören ihn nicht? Wo ist sein Eingreifen? Wo ist sein Handeln? Und dann nehmen wir es in die eigene Hand. Wir sind auch Fremdgänger. Wir waren es in großem Stil und sind es als Christen immer mal wieder Fremdgänger. Zwei Szenarien dazu. Szenarium 1. Schon so lange wartest du auf deine Beförderung. Du bist pünktlich, pflichtbewusst, machst Überstunden, tust mehr als du musst. Bist immer freundlich zu den Mitarbeitern, bist sehr konstruktiv in den Gesprächen. Tust alles, was notwendig ist. Und dann kriegt dein Konkurrent die Stelle, die Beförderung. Und dann denkst du, hey, Gott, wo ist die Gerechtigkeit? Ich bin doch dran. Allmählich mal. Und dann nimmst du es in die eigene Hand. Beim nächsten Mal, bei der nächsten Gelegenheit fängst du an, deine Konkurrenten zu diskreditieren. Du fängst an, schlecht über sie zu reden, hintenrum. Aber auch ganz offen fängst du an, ihre Konzepte und Gedanken zu kritisieren. Du stellst dich heraus. Du schleimst dich beim Chef ein. In dem Moment bist du zum Fremdgänger geworden. Denn das, was du getan hast, ist dem Wesen Gottes fremd. Und alles, was wir tun, das dem Wesen Gottes fremd ist, entfernt uns von ihm und wir werden zum Fremdgänger. Was wäre richtig gewesen? Beten und warten und weiterhin Gutes tun. Und auf Gott hoffen und freundlich sein. Und dem anderen seine Beförderung gönnen und sich darüber freuen. Szenarium 1. Szenarium 2. Du bist in Problemen, Schwierigkeiten. Mal dir deine eigenen Schwierigkeiten jetzt auf. Ich werde nichts Konkretes sagen. Probleme in der Ehe, Probleme am Arbeitsplatz, Probleme mit deinen Mitmenschen, Probleme in der Gemeinde, Probleme mit der Gesundheit, Probleme mit dir selbst, was auch immer. Und du hast es wirklich schwer. Und die Last liegt wirklich mächtig auf dir. Und dann sagst du, Gott, wo sind die frischen Wasser? Gott, wo sind die grünen Auen, die du doch versprochen hast? Wo ist das alles geblieben? Wo ist dein schöner Psalm 23? Dann hast du was vergessen. Dann hast du vergessen, dass er auch gesagt hat, jetzt im übertragenen Sinne, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, aber ich bin mit dir im Tal. Ich bin mit dir in den Schwierigkeiten. Ich bin mit dir da, wo du heute bist. Ich bin da. Hast du das vergessen? Und dann denkst du, wenn Gott mir kein Glück gibt, dann suche ich mir meine eigenen Heils- und Glücksbringer. Dann suche ich irgendwo eine Kompensation für meine Probleme. Und das kann alles Mögliche sein. Das können Dinge sein, die Gott ja auch sowieso hinzulegen möchte in seiner Großzügigkeit. solche Glücksbringer. Das kann ein Auto sein, das kann dein Haus sein, das kann dein Bankkonto sein, das kann dein schönes Wohlgefühl sein. Das können Menschen sein, das kann irgendetwas sein, was du nimmst und an die Stelle Gottes setzt. Und dann stellst du fest, ich opfere diesem Zeit, mehr Zeit als vorher. Ich opfere diesem modernen Götzen Geld. Ich opfere ihm meine Energie. Ich opfere ihm meinen Gott. Und dann kann es passieren, wenn es extrem läuft, dass du am Ende von diesem neuen Glücksbringer in seine Gewalt gebracht wirst. Fremdgehen, zweites Szenario. Was wäre notwendig? Ich habe es eben schon gesagt. Warten und beten und danken und auf Gott hoffen. Und ihm alles geben. Und wissen, er ist im Tal, auch genau da, wo du bist. Fremdgehen. Wie fühlt ihr euch, wenn euer Partner, wie würdet ihr euch fühlen, wenn euer Partner fremd ginge? Oder ein Freund dir untreu wird? Das tut weh, oder? Das tut weh. Das macht Zorn, Wut, Enttäuschung, Tränen, Traurigkeit, Verbitterung. Wie reagiert Gott auf das Fremdgehen der Israeliten mit dem gegossenen Kalb? Wir lesen den ersten Vers des Predigttextes. Spricht Mose zu ihm, spricht Gott zu Mose, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Gott ist zornig. Gott will dieses Volk vernichten. Sagt er zumindest. Und schon wieder fragst du dich, was ist das für ein Gott? Hat er kein Verständnis für diese Menschen, die so lange auf Mose warten? Hat er keine Empathie für Menschen, die die Geduld verlieren? Was ist los? Was ist das für ein Gott? Ich dachte, es sei ein liebender Gott, ein barmherziger Gott, ein verständnisvoller Gott. Liebe Leute, liebe Gemeinde, ich glaube, wir müssen lernen oder wir müssen mal aufräumen mit falschen Gottesbildern. Möchte ich mal illustrieren anhand zweier Fotos. Erstes Foto. Weiß nicht, ob das einer kennt. Kapstadt, Südafrika, der Tafelberg. Aus der Ferne betrachtet, jetzt, ich bin Geograf und Geomorphologe, also beschäftige mich mit dem Relief und es ist ganz einfach strukturiert, so simpel, so leicht zu erkennen. Da ist der Tafelberg in der Mitte und dann gibt es ein paar Berge, dazwischen ein paar Täler, eine ganz klare, eindeutige Linie. Jetzt kommt das andere Bild. Was ist das? Das ist auch der Tafelberg. Das ist auch der Tafelberg. Wie anders sieht es aus? Wie anders strukturiert? Wie anders vom Relief? Wie anders von den Farben? Man ist einfach mal näher rangegangen und hat geschaut. Das ist wie mit einem Gebirge, das du aus der Ferne siehst, da ist dann eine klare Silhouette. Und wenn du auf den höchsten Berg steigst, den du siehst, aus der Ferne, dann merkst du plötzlich, boah, dahinter sind ja noch viel mehr Berge und viel höhere sogar. So ähnlich ist es mit Gott. Wenn wir ihn aus der Ferne betrachten, sieht er manchmal ganz anders aus, als wenn wir ihn näher kennenlernen. Er ist viel größer, er ist viel facettenreicher, er ist viel vielfältiger, er ist viel unbegreiflicher, er ist viel unerforschlicher, als wir das denken. Es ist ein Gott, der liebt und der richtet. Es ist ein Gott, der wehtut und der heilt. Es ist ein Gott, der verurteilt und freispricht. Es ist ein Gott, der barmherzig ist und trotzdem gerecht. Und das kriegen wir nicht in unseren Kopf, weil es voller Widersprüche zu sein scheint. Hören wir doch auf, ihn in unsere Schubladen zu tun. Hören wir doch damit einfach auf und lassen wir ihn doch Gott sein. Johannes Hansen hat mal einen Psalm verdichtet und darin hieß es, lass doch Gott Gott sein. So wie er uns widersprüchlich erscheint, wenn wir aus der Ferne auf ihn schauen. Er liebt und baut auf, er zerstört und heilt. Er ist barmherzig und er ist zornig. Und dabei ist es nicht so, dass Gott jetzt mal verschiedene Rollen spielt. Heute macht er den und morgen macht er den und übermorgen macht er den. Nein, Gott ist immer alles in allem. Er ist immer alles. Wenn ich mich umdrehe, was seht ihr von mir? Danke. Wenn ich euch anschaue, seht ihr etwas anderes. Gott zeigt seine verschiedenen Seiten in verschiedenen Situationen, verschiedenen Kontexten, verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Menschen. Er ist aber immer ein und derselbe Gott. Immer dasselbe. Und wir begreifen ihn nicht. Es ist so wunderbar, liebe Gemeinde, dass Gott alles, uns alles offenbart hat, was wir wirklich brauchen zu einem frommen Leben. Das hat er uns alles gezeigt. Ja? Da haben wir, und da bin ich so glücklich, hier auch in der Gemeinde einen Konsens. Wenn er auch klein ist, aber es ist ein Konsens. Er hat uns das gegeben, was wir brauchen. Das ist so viel, so viel. Aber darüber hinaus bleibt er unerforschlich, unergründlich, unbeschreiblich. Das ist unser Gott. Was für ein Gott. Wir erleben hier den zornigen Gott und seid mir nicht böse, sein Zorn gilt auch uns. Oder galt auch uns. Zwei Verse dazu. Aber vielleicht vorweg. Das ist jetzt, ja, lass die Verse ruhig mal stehen. Das ist jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wie nur zwei Seiten von Gott zusammen wirksam werden. Ja? Ein ganz einfaches Beispiel. Gott hat ja tausende von Seiten. Aber hier nur zwei Seiten, die zusammen wirksam werden. Das finde ich so wunderbar in diesen beiden Versen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, kennt den Vers, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, er war vorher schon auf ihm. Gott ist zornig über alle Fremdgänger und wir waren alle Fremdgänger und sind es immer wieder mal. Er ist zornig. Und er sagt nicht einfach, oh ja, Zorn vergeht wieder, morgen alles vergessen. Nein. Und gleichzeitig zeigt er seine große Liebe und Barmherzigkeit in Christus. Was passiert nämlich mit diesem Zorn? Christus saugt ihn auf, vollständig. Christus ist der große Puffer zwischen Gott und uns. Und aller Zorn Gottes fällt auf Christus. Gott lässt nicht mal ab von seinem Zorn, nein. Er sendet ihn in vollster Gewalt auf Christus. Und Christus, Jesus, nimmt ihn freiwillig auf sich. Freiwillig. Aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Was ist das für ein schönes Bild dieser beiden Dinge miteinander? Gott ist zornig, aber er ist ein liebender Gott. Und Christus ist unser liebender Herr und Heiland. Da wird das deutlich. Gott ist zornig über dich. Wenn du Christus nicht hast, der Zorn Gottes liegt auf dir. Entschuldigung, dass ich das so klar sage. Ja? Wenn du Christus nicht hast, der Zorn Gottes liegt auf dir. Wenn du ihm vertraust, ihn ergreifst, ihn um Vergebung bittest, ihm vertraust, ihm glaubst, dann ist der Zorn Gottes verraucht. Er liegt auf Christus. Und du stehst gerecht vor Gott. Das ist Gott. Was ist das für ein Gott? Gut. Wie reagiert jetzt Mose? Wir kommen jetzt allmählich zum Thema Gebet. Wie reagiert Mose? Ja, das habe ich jetzt gar nicht gelesen, aber habt ihr gesehen da unten den Vers, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Ihr seht diesen Vers. Wie reagiert jetzt Mose? Ich lese dazu die nächsten Predigtverse. Gott hat ja gesagt, lass mich, wie heißt es? Damit mein Zorn gegen sie entbrennt. Ich will sie dahin raffen. Und Mose sagt Folgendes. Den Vers 10 haben wir schon gehört. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, einem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Bis dahin. Was macht Mose? Was macht er? Er versucht nicht nur Gott zu besänftigen, er erinnert Gott an was? Ja? Er fordert Gott auf, er fordert ihn heraus. Hey Gott, hast du vergessen? Denk doch mal an. Er appelliert an ihn, erinnert ihn, er scheint ihn sogar zu ermahnen und aufzufordern. Lass doch mal ab von deinem Zorn. Denk doch mal an folgende drei Dinge. An deine große Macht. Mit welcher großen Macht und mit welchen Wundern hast du dein Volk aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei befreit? Denk mal daran. War dieser Befreiungsakt denn umsonst? Dieser Exodus, soll der zum Exitus werden? Gott, denk an das, was du gemacht hast. Dann appelliert er an seine Ehre, an seine Heilsziele, die er mit Israel hat. Er sagt ihm quasi, also was sollen denn die Ägypter denken? Was sollen die denn denken? Du hast sie hier mit Macht aus Ägypten herausgeführt, um sie dann im Gebirge umzubringen? Gott, denk an deine Ehre. Und drittens, Gott, denk an deine Verheißungen, denk an deine Versprechen. Deinen Schwur, den du Abraham, Isaak und Jakob gegeben hast. Was hast du ihnen denn geschworen? Sie sollen so zahlreich werden wie die Sterne am Ufer des Meeres, wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie sollen in ein Land kommen, in dem Milch und Honig fließt. Denk doch an deine Versprechen, Gott. So, und was meint er, wie Gott jetzt reagiert darauf? Mose, Mose, was nimmst du dir da heraus? Mose, Mose, wie ist das mit deiner Demut? Wer bist du eigentlich? Nein, wir schauen uns den Vers an. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Boah. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Was ist das? Was ist das für ein Gott? Frage ich zum wiederholten Male. Was ist das für ein Gott? Der lässt sich auf Mose ein, der lässt sich erinnern, scheinbar, der lässt sich scheinbar ermahnen, der ändert seine Meinung, der lässt sich umstimmen. Wir lesen das an vielen verschiedenen Stellen der Bibel, dass Gott etwas gereut. Zum Beispiel Jeremia 18. Kehrt aber jenes Volk, über welches ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse auch ich mich des Unglücks gereuen, das ich über sie zu bringen gedachte. Oder Gott gereut es, dass er die Menschen gemacht hat, vor die Sintflut kommt. Es gereute ihn, dass er die Menschen gemacht hat. Es gereute ihn, dass er Saul zum König gemacht hatte. Gott gereut Dinge. Da komme ich nicht ganz mit, oder? Was ist das für ein Gott, der seine Meinung ändert? Liebe Freunde, und jetzt wird es noch schwieriger. Wir finden auch andere Stellen in der Bibel, die genau das Gegenteil sagen. Das prominenteste Beispiel aus meiner Sicht kommt jetzt. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Liebe Gemeinde, daraus folgen für mich drei Dinge. Erstens, Gottes Entschlüsse stehen fest, sind unumstößlich. Vor Grundlegung der Welt. Sie sind unumstößlich, sie sind unveränderbar, sie sind souverän. Erstens, es folgt aus diesem Vers. Zweitens, er bereut niemals irgendetwas, was er geplant und getan hat. Drittens, indirekt aus diesem Vers zu entnehmen, er muss an gar nichts erinnert werden, weil Gott nichts vergisst. Niemals vergisst er etwas. Schon gar nicht seine Liebe zu seinem Volk, schon gar nicht seine Liebe zu seinen Kindern weltweit und überall. Er vergisst nie etwas. Jesaja 44, O Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden. Liebe Gemeinde, er vergisst noch nicht mal einen Spatz. Matthäus Evangelium. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen? Und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Wow. Verwirrung? Wenn ihr jetzt verwirrt seid, denkt daran, es ist ein großer Gott. Sperren wir nicht in unsere Gedanken ein, in unsere theologischen Schubladen, damit er schön da reinpasst. Wie erklärt man dieses Verhalten Gottes? Gibt es dafür eine Erklärung? Ulla sagt ja. Kleiner Exkurs, ganz kurzer Exkurs. Die Theologen haben eine Lösung. Ja, sollen wir uns jetzt nicht so drüber erheben, aber ich finde es auch eigenartig. Sie sagen, Gott wird in der Bibel oft anthropomorph dargestellt. Das heißt, menschenähnlich. Ja, menschenähnlich, so. So aus der Perspektive des Menschen gedacht. Und deshalb liest man auch solche Dinge wie, ja, da gereute es Gott und er war zornig und so weiter und so fort. Das ist anthropomorph. Wie dem auch immer sei, hinter dem Verhalten Gottes liegt eine weitere, ganz tiefe Wahrheit über das Wesen Gottes. Hinter diesem uns scheinbar widersprüchlichen Vorgehen Gottes liegt eine ganz profunde Erkenntnis seines Wesens. 3 Punkte dazu. Erstens. Ja, erster Punkt, danke. Erstens, Gott ist ein Gott, der sich herablässt. Er erniedrigt sich. Er kommt bewusst zu dir, und deshalb haben wir dieses Lied am Anfang vor der Predigt gesungen, in deine kleine Welt. Was macht ihr, wenn ihr mit Kindern sprecht? Was macht ihr, wenn ihr mit Kindern sprecht? Mit kleinen Kindern. Du gehst in die Hocke. Warum gehst du in die Hocke? Damit du mit ihnen auf Augenhöhe bist. Du begibst dich als Erwachsener auf Augenhöhe mit den Kindern. Und wie redest du mit ihnen? Ich vermute mal in abstrakten und komplexen Sätzen, ja? Du redest mit ihnen auf ihrem Niveau, so wie sie es verstehen und so wie sie es gerade brauchen. Sonst ist eine Kommunikation in den Wind. Gott begibt sich mit Mose auf Augenhöhe und sowas von. Er sagt zu ihm, lass mich doch, Mose. Ich will meinen Zorn gegenüber meinem Volk Israel jetzt entfachen. Lass mich, Mose. Er scheint Mose um Erlaubnis zu bitten. Was er nicht wirklich tut, aber er begibt sich auf Augenhöhe. Er will Augenhöhe. Er will in deine kleine Welt. Er will dir nahe sein. Er will die Gemeinschaft mit dir. Er will dir begegnen, so begegnen auf der Stufe, wo du stehst. Nicht nur, aber auch. Gott lässt sich herab, er redet mit Mose wie mit einem Freund, wie mit einem Gleichberechtigten. Und das ist etwas ganz Besonderes, Punkt 2. Er hängt mit dem ersten Punkt zusammen, Gott offenbart sein Christuswesen. Gott offenbart sein Christuswesen. Es ist das Gleiche wie eben, Gott ist ein dreieiniger Gott. Und er spielt nicht einmal die Rolle des Vaters und dann spielt er morgen die Rolle des Sohnes und übermorgen die Rolle des Heiligen Geistes. Nein, er ist immer alles in allem. Immer alles in allem. Und hier zeigt er auch sein Christuswesen, wenn er Mose so begegnet. Gott lässt sich auf Mose ein. Er lässt mit sich reden. Er lässt sich am Rockzipfel zupfen. Das kennt ihr von Jesus. Er lässt sich am Rockzipfel zupfen. Er lässt sich sogar scheinbar überreden. Es ist der Grund, warum ich diese Lesung gewählt habe, die Ulla vorgelesen hat mit der kananäischen Frau. Da wird dieses Christuswesen deutlich. Und es ist gleichzeitig Gottes Wesen. Gleichzeitig Gottes Wesen. Christus ist Gott. Immer. Und ich gehe nochmal ganz kurz durch. Die kananäische Frau bittet Gott, die kranke, die besessene Tochter zu heilen. Und Jesus antwortet nicht. Seine Jünger sagen, hey, komm, fertige die doch schnell mal ab. Und Jesus sagt, ich bin nur zu den Schafen des Volkes Israel gesandt. Nicht zu den Hunden, oder? Ja? Oh? Dann geht die Frau wieder auf ihn zu. Und Jesus antwortet ihr ganz brüsk. Es ist nicht recht, dass man das Brot von den Kindern wegnehme und es den Hunden gebe. Er sagt praktisch, du bist ein Hund. Was tut diese Frau? Aber auch die Hunde essen von den Krümeln, die unter den Tisch ihrer Herren fallen. Und Jesus sagt, wow, wow, was für ein Glaube. Dein Glaube ist groß, Frau. Dir geschehe, wie du willst. Da ist dieser Jesus, der sich scheinbar überzeugen lässt, bewegen lässt, überreden lässt oder wie ihr das auch immer nennen möchtet. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, der hinter diesem Verhalten, sowohl hier von Jesus als auch Gottes in der Begegnung mit Mose, spricht. Gott fordert heraus und führt in seinen Willen. Ich persönlich glaube, dass Gott Mose herausfordern wollte. Er wollte ihn zu diesem Gebet, das Mose gesprochen hat, herausfordern. Auch, nicht nur. Bitte denkt nicht eindimensional. Er wollte ihn auch herausfordern. Indem er sagte, lass mich dieses Volk zermalmen. Und das, damit fordert er Mose auf, eine Rolle zu spielen, die für uns zu einer Vorschattung des Christus wird. Er stellt sich zwischen Gott und sein Volk, das ihm anvertraut ist. Er übernimmt eine Mittlerrolle und bildet somit das ab, was Christus später für uns geworden ist. Er hat sich in den Riss gestellt zwischen uns und Gott. So stellt sich Mose in den Riss zwischen Gott und seinem Volk. Und Gott fordert ihn heraus. Er will doch, dass Mose in seinem Willen betet. Und ich bin auch überzeugt in diesem Beispiel mit der kananäischen Frau, dass Christus der kananäischen Frau von Anfang an helfen wollte. Von Anfang an. Warum hat Christus sich so verhalten? Er wollte, ich sag's mal so, ihre Demut herauskitzeln. Boah, die musste ganz gewaltig demütig sein, um so etwas zu sagen. Aber die Hunde essen von den Krümeln, die unter den Tisch fallen. Was für eine Herausforderung für diese Frau. Und vielleicht wollte Jesus auch seinen Jüngern eine kleine Botschaft mitgeben. Schaut mal, das ist wirklicher Glaube. Glaube mit Demut. Es gibt keinen Glauben ohne Demut. Es gibt keinen Glauben ohne Erniedrigung, um dann erhöht zu werden von Gott. Gott fordert heraus und er führt in seinen Willen. All diese drei Punkte. Gott lässt sich herab. Er kommt zu uns in unsere kleine Welt. Er offenbart sein Christuswesen und er fordert heraus. All das lässt uns vielleicht das Verhalten Gottes ein wenig besser verstehen. Was lernen wir für unser Gebet am Schluss? Drei Punkte. Erstens, wurde schon öfter thematisiert, habe ich jetzt in dieser Predigt noch nicht angesprochen. Mose betet für die Menschen, die ihm anvertraut sind. Ja, das Volk Israel ist ihm anvertraut. Er betet für die Menschen, die ihm anvertraut sind. Er denkt nicht an seine Bedürfnisse, an das, was er gerade braucht, wie es ihm gerade geht, was er gerade fühlt, sondern er denkt an die Menschen, die ihm anvertraut sind. Wer ist dir anvertraut? Wer ist es? Wer aus der Gemeinde oder wo auch immer ist dir anvertraut? Welche Gemeinde ist dir anvertraut? Welche Rolle spielt das in deinen Fürbitten? Es ist die Nummer eins. Es ist die Nummer eins. Abgesehen von Dingen, die ganz nur mein ganz persönliches Verhältnis zu Gott betreffen, wo ich in Sünde gefallen bin und Vergebung brauche und Ähnliches. Aber das hat eine hohe Priorität. Wer ist dir anvertraut? Welche Rolle spielt er, sie in deinen Fürbitten? Zweitens, Gott will, dass du ihn erinnerst. Gott will erinnert werden an seine großen Pläne und Taten, an sein Heilswerk in Christus, an das ewige Leben durch Christus. Er will erinnert werden an seine großen Taten im Alten Testament. Er will erinnert werden an den Kreuzestod Christi. Er will erinnert werden daran, dass er mit dir ein gutes Werk angefangen hat, was er auch vollenden will. Er will an alle diese Dinge erinnert werden. Und nicht, weil er Erinnerung bräuchte. Ja, genau, Gustav, weil wir sie brauchen. Wir brauchen die Erinnerung. Und indem wir Gott erinnern, erinnern wir uns selbst. Und noch etwas. Er möchte uns nahe sein. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Er möchte und will sich auch auf Augenhöhe mit uns begeben. Er will diese Nähe. Das macht man in einer Beziehung. Ich erinnere Menschen an was. Ich ermutige sie. Ja, er braucht nicht erinnert werden. Er vergisst niemals etwas. Aber wir müssen erinnert werden. Und deshalb bitte, bitte bestürmt Gott. Zieht ihm am Rockzipfel, wie Jesus. Erinnert ihn. Drittens, er möchte uns in seinen Willen führen. Betet dafür, dass euer Gebet dahin wächst, dass ihr von Herzen möchtet, dass sein Wille geschieht. Und dass ihr in eurem Gebet, ich schließe mich immer ein, wenn ich ihr sage, ja, in eurem Gebet, das äußert, was Gott will. Und wisst ihr, er hilft euch. Er fordert euch nämlich heraus. Er fordert euch heraus. Jeden auf seine Weise fordert er euch heraus, damit ihr ins Gebet fallt und bittet, wie er es sich wünscht, was er will. Ja? Drei Dinge. Wer ist euch anvertraut, betet für sie. Geht für sie auf die Knie. Fortgesetzt. Erinnert Gott. Und betet nach seinem Willen. Davor muss man beten. Das ist ein Wachstum. Ja, da sagen wir mal Amen.